Stahl kann mehr. Und sie zeigt, wie. Helen Bartsch ist vieles in einer Person. Oberingenieurin an der RWTH Aachen, Spezialistin für den Stahlbau und Hochschuldozentin. Und über ihre Tätigkeit im Forschungsbeirat von 3Heim Ingenieure eng mit der Praxis verbunden. In dieser Folge vom Gluber Podcast spricht sie nicht nur über den Baustoff Stahl, der mehr zu bieten hat, als viele denken. Über Leichtbau, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und einen technischen Reiz komplexer Tragwerke ebenfalls. Aber heute geht es um mehr als nur Statik. Helen gibt Einblicke in ihren spannenden Alltag zwischen Baustelle, Hörsaal und Büro. Verrät, warum sie sich ganz bewusst für den Schritt in die Planung entschieden hat und wie es ihr gelingt, junge Menschen für ihr Fach zu begeistern. Helen, schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Hallo und herzlich willkommen zum Gluber Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Sehr schön. Helen, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, stell dich doch kurz mal vor, wer bist du und was machst du?
Ja, ich bin seit 4 Jahren Oberingenieurin am Institut für Stahlbau an der RWTH Aachen. Ich habe also in Aachen Bauingenieurwesen studiert, habe in Aachen dann am Lehrstuhl für Stahlbau promoviert, habe also meine Doktorarbeit hier abgeschlossen und bin jetzt noch als Postdoc tätig und als Oberingenieurin führe ich eine kleine Arbeitsgruppe, bin in der Forschung und auch in der Lehre aktiv. Außerdem lehre ich zusätzlich auch noch an der ein oder anderen anderen Uni als freiberufliche Dozentin. Und letztes Jahr habe ich dann außerdem in einem Teil meiner Arbeitszeit den Schritt in die Praxis gewagt. Erst als Mitglied der Geschäftsleitung bei 3Heim Ingenieure, wo ich heute dann auch noch als Mitglied im Forschungsbeirat tätig bin.
Wow, also sehr viele Projekte, Positionen auf einmal. Da fragt man sich natürlich, wie bringt man denn das alles unter einen Hut? Wie managst du denn so den ganzen Tag? Ist es so, dass du mal ein paar Tage dich für die Lehre einsetzt und wieder ein bisschen für die Geschäftsführung im Unternehmen? Wie kann ich mir denn das vorstellen?
Ja, das frage ich mich auch manchmal. also ich habe jetzt 1 Jahr lang im Ingenieurbüro war ich ja tätig, in Teilzeit. Also da hatte ich 20 Stunden die Woche dort, 20 Stunden die Woche noch an der Uni. Und da habe ich dann meine Woche immer aufgeteilt, sodass ich immer volle Tage für jeweils den einen Arbeitgeber hatte, sodass man sich zumindest ein bisschen fokussieren kann auf die eine Tätigkeit. Und wenn ich hier an der Uni tätig bin, dann ist das immer so eine kleine Mischung aus meinen verschiedenen Tätigkeiten. Also ich bin da eigentlich ganz flexibel und teile mir meinen Tag auch gerne so auf, dass ich von allen Aufgaben ein bisschen habe. Da wird einem auch nicht langweilig, kann man sich immer mit neuen Dingen beschäftigen und ich arbeite auch einfach gerne, so dass es für mich nicht einfach nur Arbeit ist, sondern irgendwie auch eine Leidenschaft. Und daher ist eigentlich jeder neue Tag für mich wieder ein spannender Tag. Mhm.
Jetzt habe ich ja immer wieder mit auch Studenten, also auch, ja, sagen wir mal, Kollegen aus unserer Branche zu tun, die halt natürlich auch immer viele Fragen rund um das Zeitmanagement haben. Ja, wie sortiert man sich denn am Tag? Gibt es irgendwelche effektive Methoden? Wenn du da so einen Tipp aus deiner Praxis und du scheinst es auch wirklich sehr gut drauf zu haben, auf den Weg geben könntest, wie organisiert man sich denn gut? Oder welche Tipps oder den einen Tipp für das Zeitmanagement könntest du dann jetzt herausgeben?
Also ganz allgemein, finde ich, hilft es, wenn man an Themen arbeitet, die einen auch begeistern. Also wenn man das Glück hat, so wie ich, dass man in einem Bereich arbeitet, der einem sowieso liegt, der einem Spaß bringt, dann finde ich, hilft das auf jeden Fall schon mal, seine Zeit für die Arbeit aufzubringen. Und was ich mache, um meine Aufgaben einzuteilen, ist, das Wichtigste, würde ich sagen, ist zu priorisieren. Also zu schauen, was sind jetzt gerade die wichtigsten Themen für mich an die setze ich mich zuerst und schaue, dass ich mir dann andere Zeiträume in einer Woche oder in einem Monat vornehme für Aufgaben oder Bereiche, die gerade weniger relevant sind.
Okay, alles klar. Drei Bereiche hast du ja genannt. Das ist einmal die Forschung, dann natürlich auch die Lehre und dann natürlich auch die Planung im Unternehmen. Fangen wir doch gleich mal mit dem ersten Bereich an. Forschung trifft Praxis. Du hast ja einen sehr starken Forschungshintergrund und warst sogar für einen Forschungsaufenthalt am Imperial College in London. Welche Projekte oder Erkenntnisse waren für dich dabei besonders spannend oder auch prägend?
Also was mich an der Forschung im Stahlbau motiviert, sind eigentlich die vielen unterschiedlichen Themen, die wir im Stahlbau so behandeln. Da gibt es ja verschiedene Bereiche, in denen der Stahlbau zum Einsatz kommt und dort eben verschiedene Herausforderungen, die bei der Planung berücksichtigt werden müssen, aber die auch in der Forschung gerade eine große Rolle spielen. Ein Themenbereich, den ich da nennen würde, ist zum Beispiel das Thema der Ermüdung. Habe ich mich im Rahmen meiner Dissertation sehr intensiv mit befasst. Das ist ein ganz spannender Forschungsbereich. Wir wissen noch nicht alle Einflussfaktoren. Wir kennen noch nicht alle Einflussfaktoren auf die Ermüdung. Es gibt ganz viele innovative Methoden, die noch in der Forschung sind. Und es ist eben ein ganz spezielles Thema, was in vielen Bereichen vorkommt, zum Beispiel im Brückenbau, wo wir halt schauen müssen, wie können wir unsere Brücken ermüdungsarm konstruieren, so dass wir eine möglichst lange Lebensdauer haben. Und dann gibt's aber auch wieder ganz andere Bereiche, wie zum Beispiel neue Materialien, wie den hochfesten Stahl. Da habe ich mich, als ich am Imperial College war in London, mit der Erforschung des plastischen Materialverhaltens von diesen hochfesten Stählen befasst, also was ganz anderes als die Ermüdung nochmal. Ne, bei der Ermüdung haben wir elastische Spannungen, da spielt das plastische Materialverhalten zumindest im Globalen erstmal keine Rolle. Und das andere Forschungsthema zu den hochfesten Stählen und der Plastizität, das war eben dann was ganz anderes und auch ein super spannendes Thema, weil die hochfesten Stähle, die wir erst seit einigen Jahren auch in der Anwendung haben, auch ein anderes Materialverhalten haben als niederfeste Stähle und wir da uns das Material- und Bauteilverhalten nochmal ganz anders und ganz genau anschauen müssen. Und in beiden Bereichen habe ich schon experimentelle Versuche durchgeführt. Und ja, das ist halt spannend zu sehen, wie dann tatsächlich im experimentellen Versuch sich mal so ein Stahlbauteil verhält und dass man es dann wirklich auch schafft, das zum Versagen zu bringen. Und das wird dann natürlich im Nachhinein in der Forschung analysiert, sodass wir in der Praxis so ein Versagen verhindern können. Mhm.
Jetzt für Zuhörer, die jetzt in diesen Themen nicht so tief drin sind, also diese zwei Themen, einmal Ermüdung und einmal hochfester Stahl, fangen wir mit Ermüdung an. Warum ist gerade das Thema Ermüdung im Stahlbau oder allgemein bei Stahlbauteilen so relevant?
Vielleicht erstmal kurz zur Ermüdung. Was ist das eigentlich? Wie kommt es dazu? Die Ermüdung ist ein Prozess, bei der durch wiederholte Zyklenanzahlen es zu einer Rissinitiierung im Material kommt. Wir haben also nicht zu hohe Lasten, die zu Rissen im Material führen, sondern wir haben niedrige Lasten, die aber häufig sich wiederholen. Also wechselnde Spannungen. Und dadurch entsteht dann irgendwann im Material ein Ermüdungsriss. Und das ist spannend, weil wir können die Ermüdungsfestigkeit nicht analytisch berechnen. Also wir können zum Beispiel einen Zugversuch vom Stahl, da können wir ganz genau ausrechnen, bei welcher Last wird es zum Versagen kommen. Das ist analytisch ganz klar definiert, physikalisch. Und bei der Ermüdung ist das eben nicht so. Unser ganzes Wissen beruht auf experimentellen Versuchen. Und darauf bauen dann die Modelle, mit denen wir auch rechnen können. Aber im Endeffekt ist es kein klares analytisches Konzept dahinter. Und deswegen ist der Bereich eben noch nicht so weit erforscht. Wir machen dann immer wieder neue Ermüdungsversuche und die sind eben auch sehr aufwendig. Denn, wie gesagt, man braucht mehrere Lastzyklen, also mehrere Millionen oder mehrere hunderttausend Mastzyklen, um so ein Ermüdungsversagen zu provozieren. Und die Versuche dauern dann auch schon mal, je nach Prüfmaschine, für einen Prüfkörper 2 Wochen. Und das sind natürlich sehr aufwendig, die Versuche. Und deswegen ist die Forschung da sehr aktiv.
Okay, so viel zum Thema Ermüdung und hochfeste Stähle. Was sind denn bei denen besonders? Jeder kennt ja vielleicht von der Statik her die normalen Baustähle. SO 35, so wahrscheinlich einer der meistverbauten Stählen im klassischen Hallenbau. Wo liegt denn da der Unterschied zu den hochfesten Stählen?
Ja, die hochfesten Stähle, die wurden so in den letzten Jahrzehnten entwickelt und in die Praxis gebracht. Die haben höhere Festigkeiten als die üblichen niederfesten Stähle. Also der S235 hat zum Beispiel ja eine Streckgrenze von 235. Bei den hochfesten Stählen geht das dann eben höher. Man kann durch bestimmte Verfahren bei der Stahlherstellung oder durch das Zulegieren von bestimmten Elementen die Festigkeit erhöhen. Und so haben wir dann Stähle, die über S460 bis S690, S960 oder auch über die 1000 hinausgehen, haben wir dann Stähle mit einer viel, viel höheren Festigkeit. Das hat den großen Vorteil, dass wir dann kleinere Querschnitte dimensionieren können. Wir können also Material sparen, weil die Festigkeit ja höher ist. Allerdings sind diese Stähle auch in ihrer Verformungsfähigkeit etwas eingeschränkter als die niederfesten Stähle. Wir können also geringere Bruchdehnungen erwarten. Und deswegen ist das gesamte Bauteilverhalten, was sich in den verschiedenen Nachweisen, die wir im Stahlbau führen, zum Beispiel ein Stabilitätsnachweis oder ein Netto-Querschnittsnachweis bei einer geschraubten Verbindung, das Materialverhalten wirkt sich eben aus auf diese Nachweise. Und deswegen können wir die Normen, die seit Jahren sich entwickelt haben, für die niederfesten Stähle, die Normen können wir nicht direkt anwenden für die hochfesten, sondern wir müssen da nochmal überprüfen, inwieweit die bekannten Regeln gelten und eventuell Anpassungen vornehmen.
Und was sind dann so typische Anwendungsfelder, Bereiche, wo dann solche Stähle eingesetzt werden können?
Ja, die sind in der Praxis derzeit noch nicht so weit verbreitet. Es gibt nämlich einen Nachteil der hochfesten Stähle, den man hier fairerweise auch erwähnen sollte. Es ist ja so, dass die Biegesteifigkeit von Stahlbauteilen hängt vom E-Modul ab und vom Querschnitt natürlich. Und der E-Modul ändert sich bei den hochfesten Stählen eben nicht. Die werden also hochfester, aber die Steifigkeit bleibt gleich. Das führt dazu, dass wir durch höhere Festigkeiten kleinere Querschnitte auslegen können, aber die sind dann weniger steif, was die Durchbiegung angeht. Und deswegen ist es zum Beispiel im Hochbau etwas schwierig, wenn wir strikte Durchbiegungsanforderungen haben, diese Stähle einzusetzen. Aber man kann sie zum Beispiel jetzt auch schon sehr gut für Zugstäbe oder Zugelemente einsetzen, denn dort haben wir eine höhere Steifigkeit durch die Beanspruchung in Längsrichtung und deswegen ist da die Verformung nicht so gravierend schlimmer bei den hochfesten Stählen. Und im Brückenbau zum Beispiel können diese Stähle dann für Zugelemente eingesetzt werden und ganz oft trifft man auch die hochfesten Stähle im Kranbau zum Beispiel.
Okay, alles klar. Also so viel zu den 2 sehr spannenden Themen, Ermüdung und auch hochfeste Stähle. Und natürlich bringt nicht jede Entwicklung nur Fortschritt. Auch der Stahlbau steht vor gewissen komplexen Herausforderungen. Ja, und da jetzt einfach mal eine freie Frage für dich. Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Baustellen gerade in der Stahlbaubranche?
Die wichtigsten Baustellen in der Stahlbaubranche? Also generell im Bauwesen denke ich, dass wir auf jeden Fall noch an der Digitalisierung arbeiten müssen. Ein wichtiges Thema, was ich auch in meiner Praxistätigkeit gesehen habe. Man hat sehr viel Potenzial, Bauteile durch zum Beispiel BIM oder Bauwerke durch BIM einfacher zu planen und die komplexen verschiedenen Gewerke alle unter einen Hut zu bringen. Und in der Forschung klingt das immer alles sehr überzeugend, aber das Ganze muss eben auch in der Praxis ankommen. Und ich glaube, dass man da noch dran arbeiten kann. Das betrifft, glaube ich, das Bauwesen im Allgemeinen, aber natürlich auch den Stahlbau. Und ein weiteres wichtiges Thema am aktuellen Zahn der Zeit ist eben auch das Thema Nachhaltigkeit, würde ich sagen, weil das Bauwesen eben auch für erhebliche Emissionen verantwortlich ist, müssen wir hier auch nach neuen Lösungen suchen. Das müssen, glaube ich, alle Bauweisen, und auch der Stahlbau hat da noch Potenzial. Und es wird ja gerade an der grünen Stahlherstellung viel gearbeitet, bei der Stahlproduktion. Aber ich finde, man könnte auch in der Planung für mehr Nachhaltigkeit sorgen, zum Beispiel indem man Stahlbauteile wiederverwendet, statt sie zu recyceln.
Das sind zwei interessante Punkte. Ich möchte mal auf die grüne Stahlproduktion zurückkommen. Was ist denn grüne Stahlproduktion? Was wird damit gemeint?
Ja, soweit ich weiß, ist grüner Stahl gar nicht so richtig definiert. Es gibt verschiedene Auslegungsmöglichkeiten. Einerseits könnte man recycelten Stahl, der in einem Elektroofen wieder eingeschmolzen wird und dann zu neuem Stahl verarbeitet wird, den könnte man mit grünen Strom wiederherstellen, also mit erneuerbaren Energien, so dass wir da eine grüne Stahlproduktion auf Basis von recyceltem Stahl hätten. Andererseits wird auch immer von grüner Stahlproduktion gesprochen, wenn wir von der wasserstoffbasierten Direktreduktion sprechen. Das ist ein neues Verfahren der Stahlherstellung auf Basis von den Rohmaterialien, also auch auf Basis von Eisenerz wieder, nicht auf Basis von Schrott. Das ist eben ein neues Verfahren, wo die Reduktion des Eisenerz über Wasserstoff realisiert wird, was eben deutlich CO2-ärmer ist als die herkömmliche Primärroute im Hochofen über den Einsatz von Steinkohle. Ja, es ist ein großes Thema in der Stahlindustrie. Da müssen aber, bis zum Beispiel diese wasserstoffbasierte Direktreduktion realisiert werden kann, wird es noch Jahre dauern. Diese Anlagen müssen erst gebaut werden. Dafür werden auch immer noch Primärrohstoffe verwendet, wie zum Beispiel Eisenerz. Das heißt, das Recycling, was schon bereits rückgebaute Stahlbauteile als Grundlage hat, ist da auf jeden Fall ein bisschen rohstoffärmer. Und wie gesagt, als dritte Alternative die Wiederverwendung von Bauteilen, die gar nicht eingeschmolzen werden müssen.
Okay. Wenn wir darüber sprechen, wie weit wir da schon sind, sind das letztendlich, sagen wir mal, noch Experimente und Versuche, die hier gestartet werden, oder gibt es schon wirklich erste Produktionen, die auch schon auf Massen produziert sind, von in Anführungsstrichen grünen Stahl? Also wie weit ist denn das schon in der Praxis wirklich vorangeschritten, dass wirklich große Stahlbauproduzenten jetzt Stahl schon in Anführungsstrichen grün produzieren?
Also wir sind da noch in den Kinderschuhen. Ich weiß, dass in Schweden ein Stahlwerk schon am weitesten ist. In Deutschland allerdings fangen die Stahlhersteller jetzt an, diese Anlagen überhaupt erstmal zu planen und dann zu bauen und dann die Anwendung zu realisieren. Also das wird alles noch Jahrzehnte möglicherweise dauern, bis das Ganze flächendeckend funktioniert. Und ich weiß auch, dass einige Stahlhersteller sogar ihre Pläne da auch schon aufgegeben haben, weil es sich wirtschaftlich nicht lohnt. Da müssen wir uns auf jeden Fall noch gedulden, und es ist auch nicht wirklich abschätzbar, wann es soweit sein wird.
Okay. Du hast ja gesagt, Stichwort Nachhaltigkeit, gibt es so zwei Punkte. Einmal die Produktion an sich, aber auch die Planung. Und was hast du denn da oder was gibt es denn dort für Ansätze, eine Stahlbauplanung noch nachhaltiger zu gestalten?
Ja, also ich habe mich ja im Bereich meiner Forschung viel mit der Optimierung von Bemessungsvorgängen im Stahlbau befasst. Und viele Forschungsbereiche, die wir da adressieren, führen zu wirtschaftlichen Lösungen. Das sind aber oft tatsächlich auch nachhaltige Lösungen. Weil wenn wir zum Beispiel Material sparen können, dann ist das einerseits wirtschaftlich, andererseits aber auch nachhaltig zugleich. Und das kann zum einen realisiert werden, zum Beispiel über den hochfesten Stahl, wie bereits erwähnt, durch die kleineren Querschnitte brauchen wir weniger Material und haben so möglicherweise eine wirtschaftlichere Lösung und auch eine nachhaltige Lösung, weil wir einfach weniger Ressourcen verbrauchen. Und im Bereich der Forschung der Ermüdung ist es so, dass wir hier das Ziel haben, langlebigere Konstruktionen zu planen, die ermüdungsärmer konstruiert werden können, zum Beispiel durch besonders hochwertige Schweißverfahren oder durch Nachbehandlungsmethoden oder einfach konstruktiv Details so zu planen, dass sie möglichst kerbarm gefertigt werden können. Und dann haben wir eine längere Lebensdauer dieser Bauwerke. Das ist natürlich wirtschaftlich, aber das ist auch nachhaltig, wenn wir unsere Bauwerke länger nutzen können. Und ein dritter Aspekt, den ich gerade auch schon angesprochen hatte, wäre dann die direkte Wiederverwendung von Bauteilen. Da sind wir gerade noch ganz am Anfang. Es gibt nämlich bisher leider noch keine Normen, die diese Wiederverwendung regeln. Und da arbeite ich gerade ganz aktiv dran. Wiederverwendung meint, dass wir Bauteile aus alten Bauwerken rückbauen und dann nicht als Schrott verkaufen, wieder einschmelzen und neue Stahlbauteile herstellen, sondern die Bauteile aus den alten Bauwerken in neuen direkt wieder einsetzen. Und dadurch sparen wir uns eben den immer noch sehr energieintensiven Stahlherstellungsprozess, weil ja auch der recycelte Stahl zumindest noch sehr viel Energie benötigt. Und stattdessen können Bauteile einfach von einem alten Bauwerk im zweiten Leben nochmal eingesetzt werden. Das wäre auf jeden Fall eine sehr nachhaltige Strategie. Und in Deutschland gibt es leider noch keine Regelungen dafür. Bisher darf man mit alten Bauteilen nicht bauen. Und da gibt es jetzt ein Normungsgremium auf europäischer Ebene, in dem wir neue Bemessungsregeln für diese wiederverwendeten Bauteile entwerfen.
Ja, sehr spannend. Okay. Ja, dann bin ich auch schon gespannt, in welche Richtung es da in Zukunft gehen wird und ob da dann auch gute Ergebnisse erzielt werden können. Halt, ja, Bauteile, die es ja schon so gibt und die mit Sicherheit, wenn man die jetzt auch prüft und die würden für tauglich sich erweisen, dann auch weiterverwenden kann. Okay. Forschung, alles klar. Sehr spannend, was im Stahlbaubereich sich alles so bewegt. Eines deiner weiteren Steckenpferde und Herzensthemen ist ja das Thema Lehre und auch Nachwuchsförderung. Du bist ja auch als Dozentin aktiv und arbeitest auch eng mit dem Nachwuchs und ich sage immer die Zukunft der Bauingenieure zusammen und zwar den Studenten. Und was ist denn so dein Geheimrezept oder wie gelingt es dir, Studenten für so ein spezielles Feld wie den Stahlbau zu begeistern?
Ja, ich glaube, zum einen kann man Studierende gut motivieren, wenn man selber überzeugt ist vom Inhalt. Und ich finde ja, dass der Stahlbau viele spannende Bereiche und auch innovative Bereiche bereithält, wie zum Beispiel neue Fertigungsmethoden, wie die additive Fertigung zum Beispiel, an der wir 3D-Drucken von Stahl erforschen. Und auch in der Nachhaltigkeit haben wir eben viel Potenzial. Und das finden Studierende auch immer sehr spannend, bekommen da auch sehr viele Anfragen für Abschlussarbeiten in meinen Forschungsbereichen. Und ich versuche dann auch in den Vorlesungen und Übungen den Studierenden meine Begeisterung für den Stahlbau mit rüberzubringen. Das ist das eine, was die Inhalte angeht. Und ein anderer wichtiger Aspekt ist für mich auch die Lehrmethode. Man muss ja heutzutage mit den Möglichkeiten, die wir haben, nicht nur an der Tafel mit Kreide Formeln runterschreiben, sondern es gibt auch neue, innovative, spielerische Methoden, die dann verschiedene Lerntypen von Studierenden auch mitnehmen. Und da nutze ich zum Beispiel solche Methoden wie Flipped Classroom oder Mentimeter-Quizze, um die Studierenden da zu aktivieren. Flipped Classroom, das meint, wenn wir eine Vorlesungsreihe haben, dann mache ich öfter gegen Anfang oder gegen Ende einer Themenreihe eine Veranstaltung, in der in dieser Woche kein Treffen stattfindet, sondern in der die Studierenden selber ein Thema sich erarbeiten müssen. Das kann zum Beispiel sein, dass sie mal eine Klausuraufgabe versuchen zu rechnen, für die ich dann ein ausführliches Erklärvideo mitgebe, sodass man ein bisschen mehr Hilfestellung hat als in der Klausur und dann schon im Semester versuchen kann, die Klausuraufgabe zu rechnen. Und wir treffen uns in der Woche danach wieder und dann besprechen wir die Lösungen. Und die Studierenden haben dann die Motivation, das auch zu machen, weil in der Woche ist ja keine Vorlesung. Man hat mehr Zeit und kann sich dann selbst mal mit Inhalten beschäftigen. Und das geht auch gut, alternativ auch am Anfang einer Themenreihe, wo die Studierenden sich dann eine Woche lang, also an einem Zeitpunkt in der Woche mit einem neuen Thema beschäftigen, sich einlesen, selber versuchen, das Thema mal zu erfahren und dass man dann in der nächsten Woche über das spricht, was die Studierenden sich selbst angeeignet haben. Und das bringt so ein bisschen Abwechslung rein, dass nicht nur ich als Dozentin vorne stehe und alles erzähle, sondern dass auch die Studierenden mitmachen. Und das andere sind die Mentimeter-Quizze. Das ist immer ganz lustig. Da kann man sich dann mit dem Handy und einem QR-Code einloggen und dann 5 Quizfragen zur Vorlesung beantworten, die vorher inhaltlich behandelt wurden. Die Studis haben dann alle Nicknames und am Ende sieht man dann, wer die meisten Punkte hat. Und das mache ich immer in meiner größten Vorlesung im Fach Baukonstruktion, wo einige 100 Studierende in diesem Modul teilnehmen sollten. Und wer dann am Ende der Vorlesung gewonnen hat im Mentimeter-Quiz, der hat dann eine Tafel Schokolade gewonnen als kleinen Anreiz. Und das motiviert dann auch die Studis in der Vorlesung gut zuzuhören, damit man am Ende die Fragen alle richtig beantworten kann.
Okay, sehr cool. Also auch so ein kleines Gamification-Element, um einfach mehr Abwechslung, aber auch mehr Entertainment in eine gewisse Vorlesung oder Lehre einzubauen, finde ich mega cool, weil ich bin ja auch selber Dozent und habe ich da jetzt auch fleißig notiert, weil da kann ich mir mit Sicherheit noch ein bisschen was ableiten. Sehr schön, sehr cool. Ja, das beantwortet ja auch so ein bisschen die zweite Frage. Also du hast ja auch schon gesagt, okay, wie schafft man es dann doch ein trockenes Fach dann bestmöglich rüberzubringen? Aber mit solchen Elementen, wie du jetzt gerade erwähnt hast, geht das auf jeden Fall allemal. Was mir immer noch so abgegangen ist oder was meiner Meinung nach häufig auch bei Universitäten und Hochschulen nicht immer gut rübergebracht wird, das ist auch immer so ein bisschen der Bezug zur Praxis. Ist ja alles gut und fein, man weiß, wie so ein Querschnittsnachweis durchgeführt wird und so weiter oder wie Stabilität durchgeführt wird, aber immer so ein Bezug zur Praxis, wie es dann wirklich in der Realität gemacht wird, das ist dann doch immer noch sehr viel Gold wert. Und das hast du ja auch gesagt, dir ist es sehr wichtig, dass auch der Bezug zur Praxis hergestellt wird. Gerade in der Lehre kann das ein echter Schlüssel zur Motivation sein. Und wie schaffst du das dort mit den Studenten, einfach gute Theorie und Praxis Beziehung herzustellen?
Ja, das ist ein super wichtiger Punkt. Man muss ja sagen, zum einen bin ich jetzt an der RWTH Aachen tätig in der Lehre. Das ist nun mal auch eine technische Universität. Natürlich bildet man die IngenieurInnen an so einer technischen Universität schon auch sehr theoretisch aus, technisch sehr inhaltlich. Weil die können ja auch in Zukunft eine akademische Karriere zum Beispiel verfolgen. Ich habe Lehre aber auch an anderen Unis durchgeführt, zum Beispiel auch an Fachhochschulen. Dort haben wir ein bisschen mehr Praxisbezug. Und da ist es dann angebrachter, auch mal auf die verschiedenen Aspekte in der Tragwerksplanung in der Praxis einzugehen und das Ganze ein bisschen praxisnah zu gestalten. Ich mache das aber auch bei mir an der Uni, dass ich oft Beispiele gebe, die ich aus meiner Praxistätigkeit mitgenommen habe, um den Studierenden auch an der Technischen Uni eine Idee von der Tätigkeit in der Praxis zu geben. Also es hilft total, wenn man selber mal in der Tragwerksplanung gearbeitet hat, dass man zu den verschiedenen Inhalten, die gelehrt werden, wie Querschnittsnachweise oder Stabilität, wenn man da eine Anekdote erzählen kann, wenn man da ein Beispiel zur Hand hat, wenn man da Fotos zeigen kann von echten Bauwerken, dann können sich auch an der Technischen Uni die Studierenden das Ganze besser vorstellen, finde ich.
Mhm. Apropos Praxis, gehen wir jetzt mal in die Praxis. Du bist ja als Mitglied des Forschungsbeirats bei Traheim Ingenieure tätig. Hört sich auch sehr spannend an. Was hat dich denn dazu bewogen, diese Richtung einzuschlagen?
Ja, ich wollte nach meinem Masterstudium unbedingt erstmal an der Uni bleiben. Ich habe durch meine Bachelor- und Masterarbeiten die Arbeit an der Forschung kennengelernt und diese Themen haben mich komplett mitgerissen, so dass ich gesagt habe, ich will unbedingt die Promotion machen und mich noch tiefer in der Forschung beschäftigen. Aber weil ich neben meiner Grundlagenforschung auch Forschung für die Industrie mache, wollte ich gerne auch mal einen Einblick in die Praxis bekommen. Und andererseits auch, um Erfahrungen aus der Praxis mit in meine Forschung und mit in meine Lehre reinzunehmen, habe ich dann angefangen, mich im Ingenieurbüro Draheim einzubringen. Der Herr Draheim, der Inhaber des Ingenieurbüros, und ich hatten uns auf einer Tagung kennengelernt und dann tatsächlich eine Idee für ein gemeinsames Forschungsprojekt, was gerade auch noch läuft. Da haben wir schon Versuche durchgeführt und Simulationen. Das sind auch ganz spannende Themen, wenn man da mal mit der Praxis gemeinsam an einem Inhalt forscht. Und dabei hat sich dann einfach eine sehr spannende und produktive Zusammenarbeit ergeben, die wir dann jetzt nun weiter verfolgen.
Sehr schön. Und inwieweit unterscheidet sich denn jetzt die Arbeit, die du bisher an der Uni gemacht hast, zu der im Planungsbüro?
Ja, in der Forschung arbeiten wir immer an ganz, ganz neuen Themen. Hat man immer den Blick in die Zukunft und die Zusammenarbeit läuft immer zusammen mit anderen Forschenden oder mit Studierenden zusammen. Und es wird immer an neuen Inhalten gearbeitet. Und in der Praxis ist das ein bisschen anders. Da wird ja eher der aktuelle Stand der Technik angewandt. Und man arbeitet, so wie in meinem Fall dann in der Tragwerksplanung, richtig am Bauwerk. Also man hat richtig hands-on am Geplanten, am Gebauten zu tun und es ist weniger abstrakt und eben sehr konkret. Und die Zusammenarbeit ist eben auch anders, weil man nicht mit anderen Forschenden zum Beispiel zusammenarbeitet, sondern auch mit Architekten und TGA-Planerinnen zusammen, sodass hier die Interdisziplinarität beim Bauen und die Vernetzung zwischen den Gewerken auch ein großes Thema ist. Und ich persönlich habe auch in der Planung viel Verantwortung gespürt, weil eben meine Berechnungen, meine statischen Auslegungen dann direkt ins Gebaute übergehen und daher Hand und Fuß haben müssen. Und in der Forschung ist das ganze Thema immer noch sehr in der Zukunft und wir machen mal Untersuchungen und es ist aber nicht so, dass es direkt umgesetzt wird.
Mhm. Anders als jetzt in der Forschung, wenn ich in der Planung bin, dann habe ich keine zweite Chance, in Anführungsstrichen. Mein erster Prototyp, der muss halt passen, der muss sitzen, ja. Der muss richtig sein, der muss sicher sein. Während ich vielleicht in der Forschung, okay, da probiere ich jetzt mich so ein bisschen heran, teste mich da heran, bis ich die Ergebnisse erhalte, die ja in meinen Augen passen. Mhm. Gibt es dann auch Themen, wo du sagst, okay, jetzt bist du von der Forschung in das Planungsbüro hineingegangen, da hat die Forschung als Background besonders viel gebracht, also Erkenntnisse, die du aus dem gleich in das Büro mit übernehmen konntest?
Man hat halt in der Forschung immer einen sehr tiefen Einblick in die Materie. Also man ist in einem bestimmten Bereich sehr, sehr tief drin. Und was ich finde, was man aus der Forschung immer gut in die Praxis mitbringen kann, ist die Fähigkeit, sich in komplexe Zusammenhänge einzuarbeiten. Also in der Forschung bin ich in verschiedenen Gebieten sehr selbstständig unterwegs und überlege mir die Lösungswege meistens selber. Da gibt es keinen anderen erfahrenen Kollegen oder Kollegin, die ich fragen kann, weil jeder hat sein eigenes Spezialgebiet. Und man muss sich eben selber helfen. Ist auch am Anfang in der Forschung für viele neue KollegInnen, die hier anfangen, die größte Herausforderung, diese Selbstständigkeit. Aber wenn man das dann nach ein paar Jahren eingeübt hat, dann hilft das auch in der Praxis, wenn man da auf neue Probleme trifft, die gefühlt vorher noch keiner hatte oder irgendwelche Spezialfragen, dann kann man sich das selber erklären, kann man sich selber einarbeiten in neue Fragestellungen, auch wenn das jetzt nicht unbedingt der schnellere oder auch wirtschaftliche Weg ist im Planungsbüro.
Okay. Ja, nach so vielen fachlichen Fragen jetzt mal eine kleine persönlichere Frage, weil wir sind jetzt auch schon ein bisschen am Ende angelangt. Warum ausgerechnet Stahl und nicht Holz, Beton, vielleicht auch Mauerwerk, Kunststoffe? Warum ausgerechnet der Stahlbau?
Ja, das ist eine gute Frage. Stahl als Material hat viele spannende Themen, viele spannende Einsatzbereiche, viele spannende Herausforderungen und weist einfach sehr viele Vorzüge auf als Material. Wir können sehr schlanke Konstruktionen mit Stahl bauen. Wir können mit den Methoden, die ich heute schon erwähnt habe, auch sehr nachhaltig im Stahlbau bauen. Und wir haben eben sehr beeindruckende Bauwerke, die aus Stahl errichtet werden, mit denen man sich im Stahlbau befasst. Und das ist alles im Allen sehr spannend für mich.
Okay, alles klar. Ja, und zum Abschluss stelle ich noch die Frage nach deinem Lieblingsbauwerk. Ich vermute mal, es geht mal Richtung Stahlbau hin, aber ich lasse mich auch gerne überraschen. Vielleicht ist es auch was anderes. Was ist denn dein Lieblingsbauwerk?
Ich will dazu sagen, die anderen Bauweisen haben natürlich auch alle ihre Berechtigung und auch sehr, sehr viele spannende Bereiche auf jeden Fall. Ein spannendes Bauwerk für mich ist tatsächlich die viel diskutierte Leverkusener Rheinbrücke. Beziehungsweise die Komposition aus dem alten und dem neuen Bauwerk. Weil ich finde, die alte Brücke, die zeigt so ein bisschen die Ziele des Ingenieurwesens aus der Vergangenheit, aus den 50er, 60er, 70er Jahren, in denen wir besonders schlank bauen wollten. Und diese alte Brücke bietet heute noch großes Potenzial und zeigt so ein bisschen, womit wir zu tun haben im Bestand des Stahlbaus. Zum Beispiel untersuchen wir auch gerade alte Bauteile aus der Leverkusener Brücke auf das Wiederverwendungspotenzial hin. Also super spannend. Und jetzt steht ja schon die erste neue Leverkusener Brücke. Und die ist hingegen deutlich robuster gebaut, verdeutlicht unsere heutigen Ziele, robuste und resiliente Bauwerke zu planen und zeigt auch den aktuellen Stand der Technik im Stahl- und Brückenbau.
Ja, denn was die deutschen Bauingenieure schon immer gut konnten, das sind gute Brücken bauen. Die sind ja auch viel weit gesucht und sehr schön. Ja, Heilan, wir sind am Ende angelangt. Ich möchte mich an der Stelle recht herzlich für deine Teilnahme bedanken, auch für diese tollen, spannenden Einblicke und wünsche dir auch für die Zukunft alles, alles Gute und ganz viel Erfolg.
Vielen Dank.